BR Heimat. Habe die Ehre.
Herr Minne-Kaiser, begrüßt Sie zu unserem Montagsratsch. Habe die Ehre, grüß Gott, werde ich gleich sagen, zu meinem Studiogast Martina Fischer. Die Almerin ist also Sennerin. Und ein Sommer auf der Alm, das ist ja zurzeit ziemlich in Mode. Martina Fischer, die ist in der Nähe vom Chiemgau aufgewachsen und ihre größte Sehnsucht war, auf der Alm zu leben. Das macht sie jetzt im 8. Jahr. Heute ist ihr Buch druckfrisch rausgekommen. Heute soll's eigentlich auf die Alm gehen, aber sie wird uns dann gleich erzählen, warum es in diesem Frühling noch nicht so weit ist. Auf der Alm und im Tal heißt ihr Buch mit dem Untertitel Glücklich leben als Selbstversorger. Also nicht leben als Selbstversorger, sondern glücklich leben als Selbstversorger, was Sie und Ihr Mann auf der Alm auch versuchen. Wunderbare Rezepte sind auch in Ihrem Buch drin und über die Höhen und Tiefen des Almlebens erzählt sie uns gleich nach der ersten Musik. Frisch ist alles bei Martina Fischer und truffrisch ist ihr Buch da auf der Alm und im Tal. Schön, dass du da bist, im Tal, in der Stadt.
Danke dir, Hermine.
Auf der Alm und im Tal, so ist der Titel deines zweiten Buches. Eigentlich solltest du jetzt auf der Alm sein. Warum bist du es nicht? Ende Mai, so steht es in deinem Buch, geben auf der Alm.
Ja, es kommt ein bisschen auf die Alm drauf an, also auf die ersten Almer, wo ich war, auf der Rampelt-Alm und im Chiemgau, auf der Laubenstein-Alm. Die liegen jetzt so auf 1200, 1300 Meter und da geht man dann so Mitte, Ende Mai auf. Und auf der Alm, wo ich jetzt einen dritten Sommer geht, auf die Grottentaler Alm im Oberland, die liegt nur mehr um 100 Meter her und da waren wir jetzt Anfang Juni jetzt aufgegangen. Aber es hat einfach heuer durch den vielen Schnee, es liegt da oben noch sehr, sehr viel Schnee und die Vegetation ist noch nicht so weit, dass wir hinaufgehen können.
Also wenn man Almerin ist, kann man besser beurteilen, wie der Winter ist oder wie der Sommer werden könnte. Man hat dann schon mehr Gefühl für die Natur.
Ja, man beobachtet mehr, man schaut mehr und man hört mehr drauf. Also ich weiß nicht, ob man ein besseres Gespür dafür hat.
Aber du bist darauf angewiesen auch.
Ja, ich bin darauf angewiesen, unheimlich, ja. Dass dann, wenn das erst, man geht erst auf, wenn wirklich der Schneeweg da ist und wenn das Gras eigentlich genauso gerecht ist für die Viecher, dass sie nur zum Fressen haben um.
Du bist Almerin, also Sennerin, aber hast dir vor 8 Jahren vorgenommen, du möchtest da ganz anders leben. Du hast Krankenschwester gelernt und hast irgendwann mal eine so große Sehnsucht nach der Natur gehabt, obwohl du ja auf dem Land aufgewachsen bist und auf dem Land wohnst und auf einem schönen Hof wohnst, hast Sehnsucht gehabt, auf einer Alm zu leben.
Ja, die Alm ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Und viele fragen immer, ja, wie bist du denn drauf gekommen, auf die Alm zu gehen? Und ich weiß nicht, ob ich wirklich drauf gekommen bin oder ob das nicht bei mir schon wie so ein kleines Samenkorn bei der Geburt schon eingepflanzt worden ist. Und dann ist halt einfach, irgendwann hat das Samenkorn ist gegossen worden und hat zum Wachsen angefangen. Und dadurch, dass ich sehr gern in die Berge unterwegs gewesen bin und immer noch gern bin, und dann kommt man auf die Almer vorbei und dann sieht man einfach so die Senner, Sennerinnen und Hirten und diese Zufriedenheit, wo die ausgestrahlt haben, diese Ruhe, dieses in sich Ruhen, das hat mich immer schon fasziniert und gefesselt. Und dann haben wir irgendwann gedacht, oh, das möchte ich auch gerne machen. Aber.
Genau das habe ich mir gedacht. Als wir uns gerade eben zum ersten Mal im Leben begegnet sind, habe ich gedacht, da strahlt eine glückliche Frau. Es muss ein, auch wenn es ein hartes ist, ein schönes Leben sein auf der Alm.
Ja, also für mich ist es unheimlich schön. Also mir tut es gut auf der Alm. Also ich mag gern hart arbeiten und mag auch hinlangen und kann auch ziemlich entbehrlich leben. Und von daher tue ich mich vielleicht jetzt, recht leicht auf der Alm. Also, und weil ich ja da diese Wurzeln auch gekriegt habe. Ich bin aus der Landwirtschaft raus, meine Eltern haben einen kleinen Milchviehbetrieb gehabt und bin viel mit in den Stall gegangen, weil mein Papa war ziemlich krank immer schon, wie ich klar war. Und da haben wir Kinder immer mithelfen müssen. Und da haben wir halt dann auch gemolchen und die Viecher gewaschen und nach Mirschbach mit, habe ich mitfahren dürfen, an die Viehmärkte. Von daher habe ich das eigentlich schon als Kind, von Kindheit an schon gelernt.
Sennerin, Almerin, Buchautorin und Musikerin bist du auch, Martina. Wo ist Flügelhorn?
Ja, Flügelhorn, genau, ein bisschen Alphandl.
Aber auf der Alm nicht. Oder nimmst du ein Musikinstrument mit?
Ja, drauf? Doch, ich habe schon mit dabei. Also normalerweise ist jetzt die letzten 2 Jahre im Oberland gewesen, dass ich nicht runtergefahren bin zum Musikspielen, weil da schaue ich schon, dass ich die ganze Almzeit umbleibe, diese ganzen 3 bis 4 Monate. Aber dieses Jahr haben wir ein Gaufest in Bernau. Und ich bin in der Bernauer Blasmusik mit dabei. Und da haben es dann meine Kollegen gesagt, ich muss dann mit runtergehen. Da muss
man einen kleinen Almabtrieb machen, damit
genau,
runtergehst.
Da gehen wir runter. Und dann da der Almnachbar und eine Freundin, die vertreten mich dabei an den einen Tag oder an den 2 Tagen, wo ich mal unten bin.
Aber BR Heimat kannst du auf deiner Alm nicht hören. Digitalradio hast du nicht.
Nein, habe ich nicht. Es ist ein bisschen wenig Empfang. Also eigentlich höre ich fast gar kein Radio. Und
jeder stellt sich das ja so idyllisch vor und durch dein Buch hat man sowieso so Lust, so zu leben wie du eigentlich, weil es scheint ein schönes Leben zu sein, aber wenn du es nicht gewohnt bist, ich könnte das alles nicht, ist es auch ein hartes Leben. Du hast gerade eben gesagt, du bist aber auch in der Landwirtschaft aufgewachsen, du hast ja gelernt, wie man mit Viecher umgeht, dass man melkt, dass man sich um Viecher kümmert, dass man aus wenig Sachen was macht, wie wichtig ist, dass man sich um seine Hähner kümmert, dass der Fuchs nicht heult und lauter solche Sachen, das ist ja von klein auf deins gewesen, dein Leben gewesen.
Ja, und trotzdem ist auf der Alm halt einfach anders, weil ich habe jetzt auf der Alm, ich habe keinen Strom um, ich habe kein Duschen, ist nur ein Plumpsklo und damit in der Früh mit dem Kiwi kalten Wasser halt abwaschen. Und die Leute dann fragen, ja, wie machst du das mit dem Handy? Also ein Handy habe ich und ich habe aber so kleine Solarplatten an der Alm, wo ich dann mein Handy aufladen kann. Aber ansonsten ist es einfach, auch wenn es nur so kalt ist, muss man sich halt dann mit dem zurechtfinden, was da ist.
So wie eigentlich unsere Großeltern und Urgroßeltern auch gelebt haben. Es ist schon noch ein sehr, sagen wir mal, archaisches Leben.
Ja, ist wirklich, ja. Und ich habe halt da oben, dadurch, ich habe ja 1-2 Millikier oben zum Melcher und habe auf der Grottentalalm jetzt auch keine Milchmaschine im Vergleich zur Rambaldalm. Man muss dann mit der Hand melchen.
Das hast du aber auch, obwohl du von der Landwirtschaft bist, erst bei der Anni lernen müssen.
Ja, also das habe ich nicht gekannt. Also daheim bei uns hat keiner Hand gemolchen. Man hat einmal eine Kuh mal angemolchen. Und das sagt ja jeder Bauer. Also die meisten Bauern, das sagen, sie kannten es nicht auf Anhieb gleich eine Kuh ausmelchen.
Ach doch, nicht mehr.
Das, nicht mehr so.
Das nein, können doch
von,
so die
Älteren. Von der Kraft her, ja, genau, von der Kraft her. Und heutzutage gibt ja eine Kuh nicht wie früher ist einfach 8 Liter, sondern die geben halt dann zwischen 20 und, oder 15 und 30 Liter Mille. Am Tag eine Kuh und die muss man halt dann schon da melchen.
Und du hast ja schon vorgesorgt, weil du dachtest, wenn man es nicht gewohnt ist, dann kriegt man wahrscheinlich gleich Entzündungen in den Händen. Das ist ja wie bei einem Musiker. Die müssen ja auch ihre Finger trainieren. Wie hast du deine Finger zum Melken trainiert?
Also zu mir, meine Nachbarin, die hat gesagt, ja, da wirst du sehen, du wirst gleich auf jeden Fall Sehnscheidenentzündung kriegen und nimm da gleich Salben mit und Annika. Und dann haben wir gedacht, na, so weit möchte ich es nicht gehen lassen. Und dann, wie es halt der Zufall dann oft so bringt, oder wie das mir dann immer von oben geschickt wird, habe ich mit einem Spezi geratscht und der hat gesagt, du, er kennt eine, die hat eine Millikuh, bei der kannst du Handmelcher lernen. Und das ist von mir jetzt bloß 5 Kilometer weg. Und die eine, die ist schon, ja, dieser Lohr ist schon älter und versorgt den Hof ein Lohr. Und da bin ich der in der Früh und auf Nacht immer hingeradelt, immer wenn ich frei gehabt habe, zwischen meine Dienste. Und dann habe ich bei der Kur immer Hand mehr üben dürfen.
Und wie ist der am Anfang gegangen?
Ja, das sind nach 1 Liter, nach 2 Liter. Sind
also ich von der Stadt wüsste gar nicht, was man macht. Aber wenn du schon vom Land bist und sagst, Moment, ich habe wenigstens gewusst, wie man die Melkmaschine anschließt, dann hast du auch nicht gewusst.
Das aber einfach, die Kraft geht aus. Also das ist einfach, die Kraft ist nicht da, da werden die Finger sofort ganz lahm und man kann dann echt nichts, kein Milliliter mehr rausbringen. Und dann haben wir immer die Mähmaschine dann noch angesetzt zum Schluss und dann die nach ein paar Mal ist dann immer besser gegangen und dann habe ich es auch ausmähen können.
Aber ich habe dann mir auch gedacht, so jemand wie die Anni, die ihr Leben lang schwer gearbeitet hat, die das beibracht hat, die haben das jeden Tag gemacht. Oder unsere Großeltern und Urgroßeltern. Bei Wind und Wetter und bei Kälte sind die im Kuhstall gewesen und haben von Hand gemolken. Wobei du auch so schön beschreibst, auch wenn es noch so kalt ist, im Kuhstall ist schön warm.
Da ist schön warm. Und ich bewundert auch früher auch die Leute, wo das wirklich gemacht haben und die ja nicht bloß eine Kuh oder zwei Kuh zum Melken gehabt haben, sondern einen halben Stall, also wirklich viel, 5, 6, 10, und das jeden Tag und mit der Hand alles. Das war wirklich eine Leistung. Und von daher darf ich da jetzt auf der Alm ja nicht jammern. Und dann brauche ich aber nicht aufgehen auf der Alm.
Aber du hast ja ein richtiges Training dann absolvieren
doch,
müssen.
Ja, da bin ich wirklich auf einige Wochen dann da immer hingefahren zu Anni.
Alleine auf der Alm zu leben, das ist natürlich dein großer Traum gewesen, Martina. Wie war es aber dann am Anfang? War dann die Begeisterung groß oder hast du gleich gemerkt, ich muss noch vieles lernen? Ich stoße sofort an meine Grenzen. Oder hast du dich richtig, weil wir vorhin von einem Training gesprochen haben, vorbereitet, was dich alles erwartet? Melken zum Beispiel, Handmelken.
Ja, das Handmelken, so habe ich jetzt erst seit 3 Jahren halt, habe ich das gelernt. Vorher habe ich es nicht gebraucht auf der Rambaldalm, da haben wir da wäre eine Milchmaschine gehabt. Das war ja so ein bisschen Luxus, in Anführungszeichen.
Das war noch die Wellnessalm.
Die Wellnessalm. Da habe ich ein Notstromaggregat gehabt und da ist die Milchmaschine damit betrieben worden. Und während die Milchmaschine betrieben worden ist, hat sich der Warmwasserboiler erhitzt und da war eine kleine Duschen eingebaut und habe ich sogar warm duschen dürfen.
Okay. Also das war so der Einstieg.
Der Einstieg, genau, von der Alm. ansonsten, gut, mit dem Kasen, da muss ich ein bisschen vorbereiten und schauen, halt, dass man das ein bisschen da lernt. Und, aber ich habe jetzt auch oben auf der Alm nicht irgendwie Angst gehabt, dass ich das nicht schaffe. Ich habe immer gedacht, wenn das andere von mir schaffen und das, dann werde ich das auch schaffen. Und das Gefühl, das habe ich auf der Alm immer schon gehabt. Und herunten kann das ja theoretisch auch, dass man denkt, wenn ja jemand das irgendwas schafft, dann schaffe ich das auch. Aber herunten habe ich das, dieses Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen nicht so wie auf der Alm.
Weil da andere Leute sind, weil du oben weißt, du bist nur auf dich angewiesen?
Nein, ich weiß nicht, weil das ist in mir drin. Das ist auf der Alm, da bewerkstellige ich alles. Und herunten tue ich mich oft viel schwerer im Alltag. Dann habe ich oft gedacht, oh, schaffe ich das und kann ich das und kann ich dem gerecht werden. Da verzweifle ich viel mehr an mir selber wie auf der Alm. Das ist für mich so selbstverständlich, dass das gut läuft.
Du lebst dort auch, ich wollte schon sagen, es liegt wahrscheinlich an deinem Birkenwasser. Ich habe viel über Birkenwasser gelernt. Ich kannte das natürlich nur als Zusatzmittel von irgendwelchen kosmetischen Produkten, auch von Bioprodukten, wo steht mit Birkenwasser. Aber dass ihr wirklich mit Birkenwasser trinkt als Selbstversorger, du und dein Mann, der ab und zu auf der Alm ist, das habe ich zum ersten Mal durch dein Buch erfahren. Jetzt musst du uns mal kurz über das Birkenwasser erzählen. Das hat mich unter anderem auch schwer beeindruckt.
Ja, ich habe das Birkenwasser, habe mir früher schon mein Großonkel, also ich habe so einen, wir leben in einem alten Bauernhaus, alten Bauernhof, den wir uns umgebaut haben. Und den habe ich von meiner Großtante, Großonkel geerbt und die sind, dafür habe ich es dann pflegt bis Lebensende. Und mein Großonkel ist auch 93 geworden und er war ganz rüstig und fit und der hat mir früher schon mal erzählt, dass er immer ausgegangen ist im Wald und hat die Birken angezapft. Und hat dieses Birkenwasser genommen und hat es getrunken, dass das so ein Lebenselixier ist. Und vor einigen Jahren haben wir gesagt, das müssen wir einfach ausprobieren. Und dann sind wir raus, man hat ein bisschen schlau gemacht, wie man das macht. Und haben halt die Birken, wird da angebohrt und das Schlauch rein tun, und dann kommt der Kanister hin. Und ab da, wo es dann einfach im Frühjahr warm wird und wo es dann schon an die 15 Grad geht, dann fängt die Birken wirklich gut zum Fördern an und dann läuft dieser Saft raus, dieses Wasser, Birkenwasser, und das kann man dann trinken.
Das ist sozusagen das Wasser, das die Birke zieht, was ihr Lebenselixier ist, kann man anzapfen und das selber trinken.
Ja, genau. Und das tut jetzt auch, für die Birke ist das jetzt auch nicht so ein großer Schaden, weil Birke ja unheimlich viel Wasser im Stamm fördert im Vergleich zu einer Fichte. Also Birke kann 150 bis 200 Liter leicht am Tag fördern im Vergleich zu einer Fichte, die vielleicht nur 30 Liter hat. Und dieses Wasser ist halt, dieses Birkenwasser schmeckt so ganz mild, ist ja ganz kalkarm. Und so leicht süßlich, weil das von diesem Birkenzucker, was da drin ist. Und der Birkenzucker, was die Leute immer meinen, wo aus dem Birkenwasser gemacht, der wird jetzt nicht aus dem Birkenwasser gemacht, sondern aus der Rinde von der Birke.
Und jetzt zapft es richtig mit Kanistern ab bei der Birke. Und was ich sehr schön fand, wenn die Birke sozusagen gemolken ist, dann verstopft es wieder das Loch mit einem Birkenzweig, bedankt sich bei der Birke und der Harz von der Birke schließt es innerhalb kürzester Zeit wieder, diese kleine, in Anführungsstrichen, Wunde.
Das ist eine kleine Wunde, das ist einfach, und dieses Harz ist eigentlich so das Kit für den Baum. Und ich finde es einfach schön, weil die Birke symbolisiert ja auch den Frühling, die Leichtigkeit, das Kind in einem selber drin. Und von der Signatur her belebt es einfach im Frühjahr dann auch. Und das kennen wir alle Brauer nach dem Winter. Und wir kennen es von Haus aus Brauer, dass wir wieder ein bisschen fröhlicher sind, dass wir ein bisschen kindischer sind und ein bisschen das Leben leichter nehmen.
Wir haben vorhin darüber geredet, eigentlich wäre die Jahreszeit, wo du auf die Alm gehst. Wie lange ist man auf der Alm? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wirklich Ende Mai, Anfang Juni deine Saison beginnen wird.
Es kommt jetzt auf die Höhe von der Alm an, je nachdem, wie hoch die liegt. Also wenn man sagt, sie liegt so auf 1200, 1300 Meter, die Alm, dann geht es meistens Mitte Mai bis Ende September, sind es meistens 4 Monate. Und ab 1400 Meter aufwärts sind wir dann schon bloß nur bei 3,5 Monate. Und desto höher die Almen liegen, werden es dann vielleicht bloß nur 2,5 bis 3 Monate. Weil die Vegetation natürlich später startet und eher beendet ist.
Du gehst von Jahr zu Jahr 100 Meter höher. Deine Almen liegen immer höher. Das warme Wasser hat, mit dem warmen Wasser hast du angefangen, mit Notstromaggregat und mit der Melkmaschine. Und auf welcher Höhe bist du denn jetzt? Auf welcher Höhe liegt der Alm?
Die Grottentalalm liegt auf 1438 Meter. Und ich muss immer recht schmunzeln, weil meine Mama hat gesagt, mal, jedes Jahr werden deine Almen her um 100 Meter und wir werden um ein Jahr älter.
Ein sehr philosophischer Ansatz, wenn die Tochter Almerin ist. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, dass du auf einmal gesagt hast, also ich hänge jetzt meinen Krankenschwesterjob an den Nagel und wäre Sennerin und Almerin?
Ja, am Anfang war jetzt nicht gleich sofort die volle Begeisterung und ich muss immer schmunzeln, weil die haben sich nicht so sehr darum Gedanken gemacht, wie ich das jetzt schaffen kann. Also das Vertrauen war da, aber sie haben alle einfach sich Sorgen um meinen Mo gemacht. Also so der arme Mo, also die Schwiegerleute und auch meine Eltern haben gesagt, boah, der arme Franz, wir muss ich da nur versorgen und also das, da muss ich heute noch drüber schmunzeln.
Deinem Franz hast du auch einige Kapitel in deinem Buch gewidmet und so die zweite Hälfte vom Buch geht ja dann auch über euch beide, wie ihr gemeinsam Selbstversorger auf der Alm seid. Der arme Franz hat's geheißen, als seine Frau gesagt hat, ich möchte jetzt einen Sommer auf der Alm verbringen, jetzt ist es schon der achte. War das von Anfang an klar, dass dein Mann da mitmachen würde, weil er ist ja nicht mit auf die Alm. Geht man auf die Alm eigentlich immer allein oder kann man das auch zu zweit machen?
Man könnte es auch zu zweit machen, aber die meisten sind allein oder wenn es recht große Almen sind, zu zweit. Aber es ist bei uns jetzt einfach als nicht in Frage gekommen. Also wenn Franz ist, der ist gern auf der Alm und ist gern in die Berg, aber für ihn war das Almleben jetzt nichts. Er hat auch gleich gesagt, also wenn es gehst, dann steu gehe ich auf keinen Fall. Ich nehme auch keine Steuergewand mit, hat er gesagt. Und natürlich ist es für mich jetzt einfacher, wenn ich oben bin und er aber... Er ist ja unten im Tal und wir haben einfach dieses große Haus, diesen großen Hof und diesen Obstgarten und Gemüsegarten und er hat eine kleine Baufirma. Die Arbeit bleibt einfach eher vermehrt, auch wenn ich früh organisiert habe, aber trotzdem ist einfach meine Mo selten gerne verloren.
Aber er hat dich ziehen lassen, was natürlich auch, er hat dir geholfen, deinen Lebenstraum zu ermöglichen.
Ja, er hat einfach gespannt, dass ich dafür so brenne und dann hat er gesagt, ja, gestern auf Alm. Aber er hat es heute mal heute noch für, dass er sagt, ich habe gesagt, du hast gesagt, du möchtest einmal auf Alm gehen. Und jetzt ist schon der achte Sommer.
Ja, einmal.
Ja, einmal. Ich habe gesagt, einmal.
Einmal hast du nicht einmal. Genau. Ich möchte einmal.
Ich möchte einmal.
Acht Jahre lang. Acht Sommer lang auf Alm gehen. Ich glaube, da hat er nicht gescheit zugehört. Aber er steht hinter dir und das ist ja ganz wichtig. Das ist buchstäblich die Basis unten im Tal. Dein Mann, der auch zuliefert notfalls, wenn du irgendwas brauchst oder Gott sei Dank hast du jetzt auch ein Handy, wenn mal was ganz schief läuft, das, wo du dich mal verletzt hast oder dir die Ziegen auskommen sind und dass du einfach jemanden rufen kannst und sagen kannst, das schaffe ich jetzt allein nimmer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, den Kontakt zur Außenwelt zu haben.
Ja, es ist, ich denke, wenn ich jetzt kein Handy haben da, dann habe ich keins. Also da bin ich jetzt nicht so. Es ist natürlich praktisch, wenn man irgendwas braucht oder wenn die Bauern mal sagen, aufkommen und dann drauf und sagen, oh, ob ich irgendwas brauche, dann ist es von daher einfacher. Aber ich habe jetzt auch oft auch kein Netz um und mal, wenn mal was passiert und ich habe in dem Moment kein Netz, dann kann ich es auch nicht ändern. Da habe ich jetzt keine Angst davor.
Du hast bei der ersten Alm vor 8 Sommern angefangen, nur ganz einfach, mit 2 Kühen, glaube ich, oder ein bisschen Milchvieh war dabei, weil du hast ja Melkmaschine gehabt und dann hast du dich gesteigert, jetzt hast einiges geändert. Und mittlerweile sind es Hühner und Schweine und Kalbe und was haben wir noch?
Also jedes Jahr habe ich eigentlich 4 dazu gekriegt. Also ich habe im ersten Sommer habe ich schon Gassen gehabt und muss immer schmunzeln, dass also die Leute lachen schon immer, die das erste Buch gelesen haben und jetzt das zweite sehen. Und dann schmunzeln sie immer, weil sie sagen, im ersten Sommer habe ich gesagt, nie wieder gegossen. Und jetzt habe ich jetzt aber wieder gegossen gehabt und die waren auch meine absoluten Lichtbringer. Und es ist, ich finde es schön, wie man seine Meinung einmal wieder ändern kann, wenn man nicht sagt, man bleibt immer nur auf einem.
Muss man wahrscheinlich auch, vor allem, weil man aus seinen eigenen Fehlern lernt.
Ja.
Wie ich jetzt aus deinem Buch gelernt habe, ich als Stadtmensch, dass es Ziegen einfach geschützt braucht. Und darum haben die alles durcheinander gebracht, weil die dann, wenn schlecht Wetter war, sozusagen den Kuhstall überfallen haben. Und jetzt hast du denen eigentlich einen Unterschlupf gebaut und seitdem ist er ruhig.
Ja, und die,
also waren die Ziegen nicht das Problem,
nein,
sondern
gar
du?
Gar nicht. Ich war das Problem. Und ich denke halt, wenn ich mir Ziegen halt, dann kann ich kann mich nicht aufregen über einen Gorst, der irgendwas ansteht, sondern ich muss einfach lernen, wie tickt der Gorst und wie agiert die und dementsprechend halt dann Vorsichtsmaßnahmen treffen. Also ich habe also so ein kleines, so einen Blumenkasten, wo ich halt Salat drin eingepflanzt habe. Und es ist klar, wenn die da hinkommen, dass man die dann alles zusammenfressen. Und dann hat man meine Eltern...
Verstehe ich auch. Wenn jetzt bei mir ein schön gedeckter Tisch wäre, würde ich denken, das ist aber nett.
Auf jeden Fall, genau. Da hatten wir uns auch nicht anders verhalten.
Da hast du einfach vergessen, dass die Ziegen das genauso schön finden, dass du einen guten Salat
ja,
hast.
Ja, genau. Und dann haben wir halt wirklich da mal Vorsichtsmaßnahmen heuer gemacht. Und meine Eltern haben wir dann aus einem Hosengitter so eine Überstülpung gemacht, damit die Gassen halt da jetzt das nicht mehr zusammenfressen können. Oder ich tue einfach, schaue halt, dass auf dem Tisch keine Blärme sind, weil ich weiß, dann springen sie auf den Tisch. Also man kann da schon was machen.
Ja. Also du hast auch einiges gelernt
doch,
in dieser Zeit.
Gelernt.
Also schon sehr nett. Im ersten Buch schreibst du nie wieder Ziegen, also nie wieder Gossen. Und im zweiten Buch schwärmst von deinen wunderbaren Tieren. Ist auch ein nettes Foto auf dem Cover von deinem Buch, wo du mit deinen Ziegen unterwegs bist und glaubst selber, dass das eines der meist fotografiertesten Motive in der Gegend ist, wenn die schöne Senderin mit ihren zwei Gossen unterwegs ist. Eine Idylle.
Ja, die waren einfach ein bisschen anders. Die waren wie so zwei Hunde. Also ich habe die dann immer mitgenommen. Die sind immer neben mir hergegangen. Ich habe auch keine Leine gebraucht. Die waren nicht dabei gehabt, wenn es gewesen wäre. Aber die sind immer wieder, die haben wo gefressen und ein paar die Wildrosen und die Streicher, die es einfach gern ming. Und dann, wenn sie wieder ein bisschen Abstand gehabt haben, haben sie gesehen, oh, die Martina ist schon wieder weit vorne, und dann sind sie wieder noch klaffer. Also ich bin mit denen wirklich an die Rotwand gegangen, an Soensee und
ihr habt richtige Ausflüge gemacht. Und die Gossen haben fröhlich zugeschaut, wie du geschwommen bist, weil sowas haben sie noch gar nicht kennt.
Also ja, da waren sie ein bisschen irritiert. Also da haben sie wirklich gemerkt, ich habe den geschmunzen müssen. Aber dann haben sie wirklich, wenn ich an Soensee reingegangen bin, und sie sind ja draußen gestanden und die sind ja wasserscheu, so ein Goss. Und die gehen ja nicht ins Wasser und haben wirklich ein bisschen Angst gehabt um mich.
Und dieser blöde Satz, blöde Ziege, das gilt überhaupt nicht. Das sind eigentlich ganz kluge, pfiffige Tiere.
Ja, die sind unheimlich schlau. Also, und sie sind halt sehr unermüdlich. Also sie immer wieder probieren das. Also immer wieder. Und irgendwann schaffen sie dann, dass die es irgendwas haben möchten.
Wahrscheinlich knappern sie bald wieder an deinem Salat.
Ja, bestimmt.
Du hast da viel von deinen Tieren gelernt, auch sehr liebevoll beschreibst du, wie Kühe einen erkennen, wenn man einen regelmäßig melkt und wie leid es dir tut, wenn Kühe eigentlich dann nur in einem Stall sind und an einer Melkmaschine hängen. Du hast auch auf der Alm gelernt, dieser intensive Umgang nur du allein mit den Tieren, und das fand ich auch sehr schön, das zu lesen.
Auf der Alm habe ich halt die Möglichkeit, dass ich mir die Zeit auch nehme, mit den Viecher mit auseinanderzusetzen und einfach die mehr zum Beobachten und wie es agieren, wie sie sich verhalten. Und da kann man halt von den Viecher viel lernen und man hat das Gefühl, man kann wirklich fast reden mit den Viecher. Also es ist ein bisschen abgefahren, aber man braucht da keine Worte dazu, um sie mit Viecher zu unterhalten.
Du schreibst aber auch, dass er Gutes merkt, wenn man sich beruhigt beim Handmelken, dass es ganz wichtig ist, dass es ein Miteinander ist. Oder von einer Kuh, die so Heimweh gehabt hat, dass das wieder von der Alm runtertreiben musstet.
Ja, das ist, ich habe zwei Milchkühe aufgekriegt und die war wirklich, die Selma, die war wirklich eine nette und hat mir abgeschmust und wir sind gut am Anfang miteinander ausgekommen, aber sie hat sich nicht mehr lassen. Sie hat sich einfach geschlagen und dann haben wir es halt ein paar Tage probiert, weil die sind ja nicht gewohnt, mit der Hand gemäuert zu werden. Sondern sie sind unten ja, werden sie mit der Maschine gemäuert, dann kommen sie auf die Alm und dann muss ich mit der Hand mäuern. Das ist natürlich eine Umstellung für eine Kuh.
Für beide, ja.
Für beide. Und dann muss man natürlich die Durststrecken zuerst mit durchgehen. Aber das haben wir überhaupt nicht geschafft. Und dann habe ich mit ihr echt lange auf der Wort immer wieder geredet und gesagt, was geht da ab? Was geht da herum ab? Und das war wirklich so ein paar Tage lang. Und dann irgendwann habe ich von der Bayerin, von der Rese, schon gewusst, dass die unten eine beste Freundin hat, mit der es immer im Stall.
Also nicht Rese, sondern Kur.
Genau, also die Rese, meine Bayerin, genau, die hat es gesagt, dass die Kur unten halt eine ganz gute Freundin hat, mit der es auch immer im Stall immer nebeneinander gewesen ist am Milchstand. Und die hat aber nicht mit aufgekommen können, weil die so schwarz im Meier gewesen war. Und die ist unten geblieben. Und dann irgendwann bin ich mal auf die Worte noch mal ausgegangen und habe ich gesagt, du, Selma, habe ich gesagt, wenn du dich nicht veränderst, dann muss ich die Abi da. Und dann habe ich gesagt, was geht dann ab? Habe ich gesagt, geht da deine Freundin die Selma ab? Und in dem Moment, echt, sind ja wirklich drei Tränen runtergekullert an einem Auge. Und dann war für mich klar, die Kurve muss runter. Und dann habe ich gesagt, Selma, du darfst morgen Abi. Morgen fahre ich die Abi. Dann hat sie mich angeschaut. Und renn dann die Alm auf, und ab da war für mich klar.
Allein die Vorstellung, eine Kuh rennt auf die Alm auf, die dürfen ja alle sich frei bewegen, deine Tiere. Das ist ja ein Traum für die Tiere und auch für dich. Das ist dann eher das Miteinander, dass ihr euch alle frei bewegen könnt auf der Alm.
Ja, also da auf der Alm, das sind jetzt 130 Hektar, ist die Alm groß. Und da sind halt die Viecher, die können sie dann mit dann schon ein bisschen koppeln. Aber da können sie eigentlich die ganzen Jungviecher. Also ich habe jetzt meistens so um die gute 50 Stück Jungvieh um und ein, zwei Milchkühe. Und auch die die zwei Gassen und die zwei Sauen, was ich oben gehabt habe, und die 10 Hähner und die Katz, und alle können es einfach miteinander agieren. Und das ist jetzt sehr spannend, mal zum sehen, wie agieren die Viecher untereinander. Normalerweise ist
nettes
man so gewohnt,
Foto drin mit der Kuh und mit der Ziege.
Ja, weil man normalerweise ist man gewohnt, dass man die Gassen in dem Stall hat und die Sauen in dem. Aber wie ist es dann, wenn die wirklich mal zusammenkommen? Diese Kämpfe auch, wer gewinnt die Überhand und wir arbeiten die zusammen oder wir leben die zusammen, das ist, finde ich, unheimlich spannend.
Also wie in einer Familie. Die frechen Ziegen, tratzen die dann die ruhigen Kühe?
Ja, also die erste, wenn die halt auch mit in den Stall gehen, dann wäre natürlich zuerst mal geschaut, ob die nicht irgendwie das Futter oder das Kraftfutter kriegen von die Kälbe oder von die Kühe. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil die jetzt sofort sich an Barm aufhüpfen und das fressen daten. Und der Gast darf natürlich, sollte natürlich keine Kraft vor der Krank, weil die es nicht gewohnt sind. Aber dann ist es schon so, dass dann die Gassen, die Menge nicht gerne allein sei, die haben sie dann immer zu den Kälbe gekuschelt. Also die haben sie immer neben die Kälbe geschlafen.
Mhm. Und haben die Kälber das ausgehalten und auch die Mütter ausgehalten?
Ja, voll. Also natürlich hat so eine Kur, die, ich habe schon gesagt, zu die Gassen, du auch, zum Bäder und Bauli haben sie geheißen. Jetzt musst du echt ein bisschen aufpassen, weil die sind natürlich am Futterbaum aufgekupft. Und die Kuh, der lange Händel, ich habe lauter Viecher mit Händel, und dann haben sie natürlich schon mal dann wirklich gestessen worden und abgeschmissen worden. Und das kann natürlich tödlich ausgehen für so ein Gas. Aber ich muss einfach die Erfahrung müssen selber machen. Ich kann es da nicht schützen davor.
Stell mir aber schon vor, wie eine kleine Achin Noah, wenn deine Ziegen mit den Kälbern kuscheln. Ist schon berührend.
Ja. Und bei den Sauen war es natürlich ein bisschen heikel, weil ja Sauen und Kühe, die oder Kälmer, nicht immer ganz einfach ist. Also von daher auf dem Lammstall, da war es schon einfach eine gefährliche Aktion, da ist uns einfach eine Sau ist getötet worden von den Kälmer. Und da habe ich natürlich auf der Grottentaler...
Was sind die Kälmer?
Kälmer, das sind eigentlich, ich sage immer, die Jugendlichen, also die...
Die Teenager unter
die
den
Die Teenager, Kühen. Ja genau. Also die Kälbe geht meistens bis ein Jahr und dann von einem Jahr bis das erste Mal Kälbe kriegen, bis dann Milchkühe werden, sind es Kälmer. Also Jungvieh,
Und das Jungvieh ist offensichtlich das Gefährliche. Als ich gestern das Buch von Martina Fischer gelesen habe, ist mir richtig das Herz aufgegangen. Ich habe so eine Sehnsucht gehabt nach so einem vergleichbaren, also ohne Dusche ging bei mir ja gar nicht. Also ich wäre völlig ungeeignet von Viechern, habe überhaupt keine Ahnung. Aber so eine Sehnsucht gehabt, so in der Natur zu leben wie du, so nah in der Natur zu leben, mit all den Anstrengungen, mit all den Problemen, die es auch bringt. Es ist schon ein sehr glückliches Leben, glaube ich, das du da lebst.
Ja, aber die Leute sagen, wow, das hätte auch gerne machen. Und ich denke, es geht nicht darum, glaube ich, dass jeder auf die Alm geht. Sondern Dann waren die Almen voll, geht gar nicht, die sind eh schon voll. Sondern es geht einfach, dass jeder ein bisschen schaut, was mehr die gern selber mal machen. Und die Leute sehnen sich jetzt nicht nach dem Almleben, sondern nach diesem Lebensgefühl, das ich vermittle durch das, dass ich auf meine Lesungen halt da viel drüber erzähle, das, was in den Büchern drin lesen, das ist ein Lebensgefühl und nicht so sehr, dass jeder auf einem gehen möchte. Und da merke ich irgendwie auch, dass die auf die Lesungen merke, dass ich die Leute ein bisschen motivieren möchte, dass ich sage, Mensch, horcht mir selber in euch ein, was tat ihr noch gerne machen? Mal einfach was anders machen, was für Wünsche sind in euch, drin, kleine oder große. Und so war es bei mir auch so, dass ich mir gedacht habe, ich tat gerne auf die Alm gehen, aber. Und dieses Aber, wenn kommt, dann ist sowieso schon der Wunsch. Und diese
ab dem Aber sollte man was ändern im Leben.
Ja, ab dem Aber, da fällt der Wunsch sowieso hinten runter. Also dann tut man schon wieder verdrängen und weg da. Und wenn man aber mal über das Aber drüber geht, was wäre, wenn ich den Wunsch mir erfüllen würde? Wie tat das machen? Also wenn man sich mal diesen Gedanken mehr realisieren tat, diesen Wunsch, dann merkt man auf einmal vielleicht, dass sie immer mehr Türen öffnen. Und so war es ja bei mir auch, dass man mal sagt, überlegt, was da die, wenn ich auf die Alm gehe, wie darf man es da machen mit dem Haushalt, wie darf man es mit dem Beruf machen, kann man einfach kündigen oder kann man es anders lösen, kann ich einfach von der Musikerband sagen, bin ich halt 4 Monate in der Hauptsaison nicht da. Und so ist ja mit anderen Wünschen auch, dass man mal so ein bisschen anfängt, was da ich gerne im Leben.
Hättest du damals auch nicht träumen lassen, dass du 2 Bücher über das Almleben schreiben würdest?
Überhaupt nicht. Und da war es ja also, dass ich war ja 3 auf der Rampe da und dann hat mein Mann echt gesagt, boah, jetzt wird es ihm echt einmal, jetzt schafft es nicht mehr. Er kommt nicht nur mehr ein Jahr in Bären. Also
dann doch der arme Franz.
Er hat so gelitten. Und dann habe ich gesagt, gut, man muss in der Partnerschaft Kompromisse machen.
Ich hoffe, der Franz hört das jetzt.
Ja, er hat sein Digitalradio mitgenommen.
Also Franz, ganz schön tapfer.
Und dann bin ich halt ein Jahr, 2014, bin ich nicht auf der Alm gegangen. Und dass ich daheim war, da war halt, hat sich aber für mich dann einfach ist dieses Buch entstanden. Da habe ich eine Ausbildung gemacht im Bereich Heilkräuterkunde in München. Und da hat mich dann mein Dozent irgendwie darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, du kannst doch irgendwas machen mit einem Buch. Und bin aber nicht darauf eingegangen. Und er hat das einfach an seinen Verlagsleiter weitergegeben, wo er schon Bücher verlegt hat, und die haben mir angeschrieben. Und so ist es dann entstanden mit diesem Buch.
Du wächst ja von Heilkräutern umgeben, nicht auf, weil du lebst auf ja, der Alm von doch. Heilkräutern umgeben. Also das ist ja die reinste Apotheke, in der du dich bewegst. Darüber unterhalten wir uns auch noch in der zweiten Stunde. Aber wir haben jetzt gesagt, wir unterhalten uns auch mit dem Zusammenleben auf deiner kleinen Achenoa auf der Alm, was ja keiner mehr so kennt. Wie du sagst, selbst wenn man Landwirtschaft hat, hat man Ziegenstall, einen Schweinestall, einen Kuhstall, ein Hühnergehege oder was auch immer. Hoffentlich eins, wo der Fuchs nicht rankommt, was dir auch schon passiert ist. Und dieses Miteinander mit den Viechern, obwohl du mit Viechern aufgewachsen bist, hast du ja gesagt, es sei eine Besonderheit zu sehen, wie die Viecher miteinander umgehen und von wegen blöde Kuh und dumme Ziege. Mhm. Das sind gescheite Viecher, mit denen dich da umgibst.
Ja, und das, bei den Sauen war es ja auch so, dass man zuerst mal schauen muss, wie diese kleinen Facke, wo man halt aufgekriegt, die sind ja erst dann so 8 Wochen alt, wird überhaupt mit den Kühen klarkommen. Wenn da jetzt also eine Meute von 50 oder ich habe eine Nachbarin, da sind die anderen 50 auch noch mit um von ihrer, wenn dann 100 Viecher auf diese 2 kleinen Facke zurennen, dann kann es wirklich eng werden und dann kann es auch sein, dass die da retten, weil einfach so Kuh unheimlich neugierig ist, so Rindviech, und dann, wenn dann das, die kleine Sau dann zum Quieken anfängt, dann ist es noch interessanter und dann kann es sein, dass die dort retten werden.
Also musst du schon darauf aufpassen, dass du wie die Klassenlehrerin bist, ja, von all deinen Viechern. Die sind aber sozusagen bei dir nur Schüler oder Pensionsgäste, die gibst du nach der Almsaison wieder ab. Fehlen dir die, weil du hast ja dann sehr enge Beziehung zu deinen Viechern.
Ja, also vorrangig bin ich auf der Alm, damit ich die Viecher vom Bauern, die ganzen, die Kälbe, die Kälmer und die Kühe versorge, dass das läuft. Und die Sauen und die Gassen und die Hähne sind jetzt von meiner Seite her mit hochgekommen. Und im Herbst werden natürlich die Sauen geschlachtet und die Gassen haben wir auch geschlachtet. Und die Rindviecher kommen wieder runter. Und ich finde es einfach schön, mir geht es natürlich am Anfang ab. Also das Runtergehen ist immer schwerer, wie es aufgehen. Aber ich finde auch diese beiden Welten, finde ich, schön zum Leben. Dass ich sage, ich habe Oma die Alm, ich kann auftanken, ich kann wieder mal ein bisschen in mich einspüren, was möchte ich gern, was treibt mich an, wo möchte ich hin. Und unten im Tal kann ich das dann wieder so Stück für Stück umsetzen. Und es ist auch mal schön, nicht jeden Tag um 4:30, 5 Uhr auf zum Stehen und einmal am Wochenende aus zum Schlafen. Also das hat schon seinen Reiz.
Ist ja auch die große Beschäftigung. Du musst ja die Viecher, die dir anvertraut worden sind, ja immer durchzählen und auf die aufpassen, ja, und am Abend wieder heile in den Stall zurückbringen. Das ist schon eine ganz schöne Beschäftigung.
Ja, also die Kälbe, die kommen in der Nacht an den Stall rein, sind so 10, 12 Kälbe meistens. Und die Milchkühe, die kommen eigentlich nur zum Milchen rein und dann gehen sie wieder raus und die kommen dann den ganzen Sommer draußen. Aber man muss natürlich jeden Tag die zählen und schauen, ob es ihnen gut geht und kriegen sie ein bisschen Myrt. Das ist Salz mit Glei, dass man sie halt ein bisschen heimelig macht, und dass sie das Vertrauen zu einem haben. Und man ist dann schon gut beschäftigt auch, ja.
Kann ich mir aber vorstellen, deine Viecher durchzuzählen, da verzählt man sich auch manchmal. Also muss man wieder von vorne anfangen.
Ja, es gibt das.
Und hast du das System?
Ja, ich habe schon ein System. Also die haben ja Ohrmarkennummern und die letzten 3 Nummern, das klang gleich, wie man sich die merkt. Und am Anfang gehe ich natürlich mit einer Liste raus, dass ich mir die dann abhackelt. Aber mit diesen Listen, das hat mich dann ganz schnell aufgeregt, weil wenn es ringt, dann ist diese Listen schon wieder durchgewackt und muss ich jedes Mal Listen schreiben. Und ich habe geschaut, dass wir diese Nummern ganz schnell auswendig lernen und dass ich mir die Nummern zu der Kur, irgendein Merkmal an dem Viech merke. Und dann habe ich jetzt eigentlich ganz schnell gelernt, dass ich weiß, aha, die Kur, mit denen ich jetzt schwarzen Spitzen an die Härndl, das ist die Schoki und die hat die Nummer 932. Und sie gehen ja immer in Gruppen an, die Viecher. Von daher habe ich es dann einfach ganz schnell gelernt. Also es war mir dann beobachte ich ja die Viecher mehrere. Also für mich war es ganz wichtig, dass es auswendig kann, im Kopf dann abhackelt.
Wie viel sind sie im Moment? Du hast gerade gesagt, ich habe es vergessen.
50.
Ach, da bist du ganz schön beschäftigt. Aber die melden sich noch nicht mit hier,
noch
Nummer
nicht,
934.
So weit habe ich es noch nicht.
Aber die reagieren auf dich. Also
ja, doch, wenn man es ruft, dann kommen sie schon. Vor allem, weil das ist, man hat ja immer so ein Leckerli dabei, dann man konnte sich schon herziehen.
Und wie rufst du es?
Meistens sage ich, Kulai oder Koima oder Kaiwai oder oder man wäre mit Namen danach.
Kennst du alle Namen von alle?
Nein, alle nicht. Alle haben jetzt auch noch die Namen. Also die Kaiwi haben alle Namen und die Milikir und manche Koima, die man halt einfach, aber die Kolmer gibt es Unterschiede wie Menschen, die einen sind unheimlich charakterstark und die, wie man sieht, da merkt man sie, dann prägt man die sofort ein, also wie bei Menschen auch. Und manche sind so Mitläufer, die, wenn ich jetzt nach 2 Monaten anschaue, dann muss ich mir überlegen, ob die überhaupt zu mir gehören, weil die einfach so, also wenig Aussagekraft haben.
Also wirklich sehr menschlich, das Ganze.
Ja, sehr menschlich. Mhm.
Du hast gerade von deiner Idylle erzählt. Und so denkt man sich immer, auf der Alm ist immer schön Wetter und die Blumen blühen und die Kräuter duften und die Kuhglocken hört man. Aber das sagt, wenn es ringt. Und das ist natürlich wahrscheinlich dann sehr anstrengend. Ohne Strom, bei Regen, ohne Heizung muss man natürlich immer naus in der Landwirtschaft, auf der Alm besonders, und sich kümmern und machen und tun.
Ja, besonders schwierig wäre es, wenn es ringt. Das geht ja nur, aber dann meistens, wenn es ringt, kommt dann Nebel auch einer. Mhm. Und da im Rotwandgebiet, das ist ja auch so ein Kessel auch, da zeigt der Nebel auch oft dann tagelang einer. Und dann ist das Problem, dass ich ja die Viecher dann nicht mehr sehe. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ich die zuerst mal heimlich mache, dass ich, wenn ich die rufe, dass ich weiß, die kommen dann, oder die meisten kommen auf mich zu. Und deswegen sind auch die Glocken so wichtig. Einfach, weil viele Leute sagen immer, oh, die armen Viecher mit den Glocken. Aber man muss echt bedenken, das ist jetzt erstens einmal für mich wichtig, dass ich die her. Mhm. Und auch für die Viecher untereinander sind die Glocken wichtig. Weil eine Kuh sieht schlecht, aber hört sehr gut und riecht gut. Und auch mit den Glocken, da können sie untereinander einfach besser finden und besser zuordnen. Und ich sage immer, so eine Glocken, die 500 bis 1000 Gramm wiegt, und ich habe eine Kalm, die 500 bis 700 Kilo hat. Also es ist jetzt wirklich nicht gerade sehr belastend und sehr schwer für so
viel. Das ist jetzt ungefähr so, wie du jetzt deinen Amreif anhast. Ja, genau. Und der klimmt jetzt auch nicht. Aber
die kriegen keinen Schaden. Die haben jetzt da kein psychisches Trauma, so eine Kuh oder eine Kalm, wenn sie Glocken drauf hat.
Aber die Ziegen haben auch Kleckerlo.
Ja, die haben auch Kleckerlo. Das braucht man aber Arbeit. Und an die Glocken, anhand von den Glocken klang, kenne ja ich dann, welche Viecher das sind. Also ich kenne meine Milikir, die haben ja wieder so Speisglocken meistens, die ein bisschen heller klingen, wie so Kirchglocken. Und im Vergleich zu den anderen Viecher, also haben wir alle ein bisschen unterschiedliche Glocken. Und dann kennt man die ziemlich gut auseinander.
Also ich kann mir das ziemlich schöne Melodie vorstellen, weil ich eh nie verstehe, wie sich Leute über Glocken aufregen können, ob das jetzt Kirchenglocken oder Kuhglocken sind. Aber wenn du sagst, deine Viecher haben alle unterschiedliche Glocken und laufen da über die Wiesen, hört sich doch bestimmt wunderbar an.
Ja, ist
als oder idealisiere ich als Städterin immer alles?
Natürlich idealisiert man es, aber es darf ja auch so sein. Und ich finde es ja schön, wenn die Leute das einfach super schön finden. Und ich muss mir ja auch nicht immer da profilieren und das, wie schwer die Arbeit da oben ist und rumjammern, weil wenn ich das mache, dann brauche ich nicht auf die Alm gehen. Also es ist eine harte Arbeit, aber ich muss nicht jedem erzählen, wie hart das oben ist. Also jemand, der da mal mitgeht oder mal dabei ist, der sieht, dass das ist. Aber ich brauche es jetzt nicht, ich mache es ja für mich und nicht für die anderen Leute.
Mit Martina Fischer sind wir unterwegs. Auf 1300 Meter waren wir, glaube ich.
1400.
Ja, jedes Jahr 100 Meter wäre. Und du hast aber dann im Laufe dieser 8 Sommer auch gelernt, Selbstversorgerin zu sein. Du hast ein Jahr ausgesetzt, hast uns in der letzten Stunde erzählt, und hast eine Ausbildung als Kräuterphytologin, oder wie heißt das nochmal?
Ja, im Bereich Kräuterheilkunde Ausbildung gemacht und im Bereich Wildpflanzen.
Und die wachsen ja bei dir überall herum. Und du hast ja mit offenen Augen schon auf deiner Alm gesehen, was da alles wächst. Übers Birkenwasser, wie kostbar das ist und wie gut es tut, haben wir in der ersten Stunde schon geredet. Was ist noch alles um dich herum? Dass man Brennnessel mit dem Nudelwolkerblatt macht, habe ich auch gelernt in deinem Buch. Obwohl bei mir weit und breit keine Kräuter wachsen. Aber man lernt viel, erfährt viel und bekommt wunderbare Rezepte. Selbstversorger war euch ganz wichtig. Mit Kräutern hat es angefangen.
Ja, so der Keim von der Selbstversorgung, das ist eigentlich in der Kindheit schon entstanden. Dadurch, dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, haben meine Eltern und Großeltern haben ja schon viel selber gemacht. Meine Mama hat für das Brotbacher, sie hat einen Salat und einen Gemüsegarten einen großen gehabt und das Obst haben wir und Nüsse. Und dann haben wir Viecher selber geschlachtet auch. Also von daher ist ja das, dieser Gedanke, ist ja, also das habe ich eigentlich schon in die Wiege gelegt gekriegt.
Was ja normal ist.
Oder
was
normal? Für uns war das ja ganz
Land
normal.
Normal,
gell? Das ganz normal. Wir sind mit dem groß geworden und aufgewachsen und dass man so viel wie es geht halt selber macht. Meine Mama hat früher, das war es ja schon ganz fortschrittlich und hat eine Getreidemühle gehabt und hat das Brot selber gebacken und hat für uns also so Nutella-Aufstrich gemacht, so aus Hafer-Schokocreme. Das habe ich auch ins Bier in das Rezept.
Bei dem Rezept ist man das Wasser im Mund zusammen, glauben.
Ja, das schmeckt wirklich gut. Die Kinder mögen es auch sehr gerne. Das freut mich heutzutage, wenn ich diese Schoko-Hafercreme Kinder gibt, die dann so, boah, schmeckt das gut, die eigentlich
auf das Babsüße konditioniert sind.
Genau, konditioniert sind. Und dann hat sich das bei uns einfach mit der Zeit so entwickelt. Wir haben ja gesagt, wir möchten Selbstversorger werden. Also es war Selbstversorger, da habe ich eher noch immer ein bisschen ein Problem, weil wir Menschen können uns nicht komplett autark leben und komplett selber versorgen, oder? Für mich ist das so, ich möchte kein Dogma draus machen. Sondern ich mache das, was ich zu dem ich Zeit habe und was mir Freude macht, das setze ich um. Und was ich, wenn ich jetzt mal keine Lust habe zum Brotbacher oder wenn ich jetzt mal das nicht schaffe zum selber mache, dann kaufe ich es mir auch. Mhm. Weil das entspannt auch und ich möchte ja auch Freiheit. Ich habe einen Freiheitsdrang und ich möchte den auch noch leben.
Trotzdem seid ihr im Großen und Ganzen Selbstversorger geworden und habt das einfach weitergelebt, dein Franz und du, wie ihr aufgewachsen seid. Dass man einfach in der Landwirtschaft ziemlich viel hat und aus dem ja auch was macht.
Ich meine, drum
ist ja mal alles eingeweckt worden oder verarbeitet worden. Du beschreibst da mal wunderbare Gläzen, also getrocknete Birnen. Das sind ja die Delikatessen, mit denen man auf dem Land aufwächst. Aber nicht, weil man sagt, wir können was ganz Tolles machen oder jetzt sagt mal lecker, ich vermeid's, sondern weil man sagt, das haben wir und draus machen wir was. Und das war so der Gedanke, der bei euch auch dahinter gestanden ist.
Ja, man möchte ja nichts verwerfen dann. Wenn du einen großen Obstgarten hast, dann musst du schauen, was mache ich mit dem ganzen Obst. Und wenn du viel Birnen hast, du kannst nicht so viel Birnen auf einmal essen. Und dann wird ja geschaut, kann man einfach Gläser draus machen. Es gibt ja verschiedene Birnensorten. Die einen sind zum Essen da, die anderen sind zum Saftmacher da, zum Schnapsbrenner. Und mein Mann hat dann auch heuer dann wirklich, also letztes Jahr, die ganzen Birnen wirklich den Stängel raus tun und das Kernhaus rausgeschnitten, hat selber angesetzt und eingemorscht und dann halt das zum Schnapsbrenner gebracht, dass wir dann unseren eigenen Schnaps jetzt auch noch haben und hat Birne und Quitte gemischt und das ist einfach schön, wie man dann merkt, wie man dieses Endprodukt kriegt und es heißt nicht, dass ich alles selber machen muss. Wir haben jetzt kein Schnaps so ein Brennrecht, ich muss ja nicht alles selber machen. Man hat ja andere Leute, die einem dann ein bisschen was abnehmen können und trotzdem sind es unsere Birnen und ist dann im Endeffekt unser Schnaps dann.
Das ist, also mit einem eigenen Birnenschnaps seid ihr schon glückliche Selbstversorger. Aber ohne deinen Franz wird es das alles gar nicht schaffen. Drum, nachdem du selber Musikerin bist, sollst du ihm die nächste Musik doch mal ansagen.
Ja, lieber Franz, jetzt das nächste Stückchen kommt für dich. Das heißt Franzlwalzer vom Duo Hirldicker.
Und das hören wir uns gemeinsam an. Mit dem Franz im Dreivierteltakt.
Mit Franz.
Das war der Walzer für den Franz, der deine Leidenschaft für aus allem Leben verstanden hat. Und ihr habt gemeinsam gesagt, wir können vieles aus dem machen, was da ist. Du hast mir wunderbare Sachen mitgebracht, muss jetzt selber sagen. Ein Salz, ein Schwammerlsalz. Was ist das in dem Haferl? Darfst du erzählen?
Ja,
auf die Eier kommen wir auch kleine. Solche Eier gibt es ja auf der ganzen Welt nicht.
Ja, momentan mache ich ganz gern Pestos und man kann natürlich klassische Pestos machen. Und meins heißt es Grünkraft und dann gehe ich einfach dadurch, dass wir ein großes Grundstück auch noch haben, raus und ernte Wildpflanzen von, also alles, was man im Garten hat, von Salbei und Thymian, aber genauso Löwenzahn, Brennnessel, Giersch. Und mache da ein Pesto draus mit selberzungen Sprossen, Alpha-Alpha, Boxhornklee und Linsensprossen. Und dann kommt da gutes Olivenöl rein und ein bisschen Kürbiskernöl. Und das ist für mich so ein Lebenselixier.
Und welche Nüsse? Bestimmt auch noch Haselnüsse aus eurem Garten.
Walnüsse aus dem Garten, ja, genau.
Walnüsse. Oh, wunderbar. Jetzt kommen wir zum Salz, das du mitgebracht hast. Ein Schwammerlsalz habe ich in meinem Leben noch nicht in der Hand gehabt.
Ja, ich mache viel Kräutersalz selber. Und auf der Alm habe ich jetzt auch angefangen dann, Zitronensalz zu machen, weil ich einfach gespannt habe, zum Beispiel, dass ich selber ich kann mir nicht immer frische Zitronen mit aufnehmen, aber wenn ich einen Käsekuchen mache, dann gehört einfach Zitronensaft rein. Und dann habe ich mir daheim einfach angefangen, diese Zitrone abzuschälen Und den Rest kann man ja dann für Smoothie oder für was anderes hernehmen, die ganze Zitrone. Und die habe ich getrocknet und habe sie mit einem guten Starsalz gemixt. Und so hat man eigentlich immer ein bisschen frisches Zitronensalz. Und dann habe ich noch auf der Alm, hat mein Mann einfach, der ist totaler Schwammerl so. Und es gibt viel Starbutzel. Oder auch wenn man selber einfach die Kalmerzeit, dann findet man immer Schwammerl.
Das ist ja angenehm. Da suchst du die Teenager von euren Viechern und putzt da schöne Stoffwitzel.
Und alles, was wir jetzt nicht essen haben, habe ich dann getrocknet und habe es dann auch mit ein bisschen Zitronenschale, habe es klar gemixt mit einem Salz und habe halt immer sehr gut Pilz, Schwammerlsalz, wo ich dann in verschiedensten Gerichten oder auch zu Wildgerichten.
Wollte ich gerade fragen, zu Wildpass.
Ja, Wildpass ganz gut. Und dadurch, dass es bei uns ausschließlich Wild gibt oder jetzt auch Schweinefleisch wieder, weil wir halt auch eigene Sauen haben auf der Alm, aber ansonsten haben wir sonst kein, das essen wir kein das Fleisch. Und da passt halt dieses Schwammerlsalz ganz gut dazu.
Da muss ich dann gleich mal dran riechen, ob man die selber gesuchten und gefundenen Schwammerl. Oh ja, das riecht ja ganz intensiv. Das sind die getrockneten Schwammerl gewesen.
Beim Stapels.
Riecht, wie wenn mein Opa vom Schwammerl so zurückgekommen ist. Dann hast du noch selber gemacht, das Brot mitgebracht, das innen richtig grünstichig ist.
Ja.
Ich hab's probiert und es schmeckt wunderbar. Dazu noch Butter und Käse, über den Käse reden wir auch gleich noch.
Ja, da habe ich jetzt, ich tue gerne ein bisschen ausprobieren und Schabziger Glied, das macht ja immer so ein bisschen grün. Das ist ja die Finchgall, werden ja oft so ein bisschen grau-grün, das ist das Schabziger Glied. Und was ich auch noch gerne neu da, ist Kurkuma-Pulver. Weil es gern mag und das macht dann so ein bisschen gelb. So richtig, so, man kann so richtig gelb Brot draus machen.
Und jetzt habe ich noch ein 6er Set bunter Eier. Wenn ich dein Buch nicht gelesen hätte, würde ich denken, die sind aber schön gefärbt. Jetzt weiß ich aber, dass du spezielle Hähner hast, die grüne Eier legen und schokoladenbraune und in ganz unterschiedlichen Schattierungen, cappuccinofarbene, wunderbare Eier und hast Hühner, die verschiedenfarbige Eier legen. Das haben wir uns als Kinder an Ostern immer gewünscht.
Ja, angefangen hat es, dass mir mein Mo zum zweiten Almsommer Hähner geschenkt hat. Dann hat er mir Vorwerkhähner, also eine ganz alte Rasse. Also schön, und haben halt vier Hähner und einen Gockel auf die Alm gebracht und haben einen Hähnerstall gebaut. Auf so einen alten Anhänger drauf hat er mal aus unserer Lärchenholzverschallung hat er mal einen Hähnerstall gebaut und hat ihn auf die Alm mit aufgefahren. Und dann, nachdem ich vier Hähner, gut, die eine oder andere stirbt dann mal oder es kommt der Fuchs. Und dann habe ich mir einfach diese Hühnerrasse ein bisschen erweitert und habe jetzt einen Grünleger drinnen, habe Marans, die legen diese Schokobraun an, also wirklich Schokobraun.
Das ist das da, ja, das sieht ja aus wie ein Nougat-Ei.
Manche mit Pünktchen und ohne Pünktchen. Und jetzt habe ich eine Wellsummer, die so Pünktelchen also von der Farbe her, von der Struktur hat. Und Amrock und ja, einfach so ganz verschiedene Rassen. Und man braucht es nicht mehr färben an Ostern. Das ist wunderbar. Also nur ein bisschen Butterei, also kochen mit ein bisschen Butterei rein und dann glänzen die und dann haben wir wie gefärbte Ohren.
Deine Rezepte, die kommen jetzt auch gleich noch zur Sprache, weil du gerade gesagt hast, der Käsekuchen, was für einen Ofen hast dann du, weil du ja natürlich keinen Strom auf der Alm hast. Ist das so richtig, wie unsere Großmütter, die wunderbarsten Sachen gebacken haben, obwohl sie nie ein Tool gehabt haben, was sie reinschauen konnten? Also du hast wahrscheinlich einen Holzofen.
Ja, also oben hat man einen großen Kochen und Backen. Was auch wichtig ist, weil ja das ganze Wasser auch zum Kasen und zum Abspülen brauche ich warmes Wasser. Und ich brauche alles im Holzofen drin. Also da kriegt man relativ schnell ein Gespür dafür. Also ob es Brot ist und Kuchen ist oder irgendwelche Aufläufe. Und weil wenn es zu heiß wird, dann muss man jetzt ein bisschen aufmachen. Und wenn man gespannt wird, es geht langsam, dann muss man halt ein bisschen mehr anschieren.
Ja, so wie unsere Großmütter dann, was weiß ich, Dampfnudeln gehört haben.
Ja, genau. Reinschauen
können, hat man ja nicht. Also es lebt schon so wie die Generation oder zwei Generationen vor uns.
Ja, also wir haben daheim auch einen Holzofen. Natürlich haben wir auch einen Elektroherd, aber wir machen das meiste im Winter nur mit dem Holzofen. Und weil es einfach eine schöne Wärme ist und weil die Sachen auch gut schmecken. Oder wenn man einen guten Schweinsbraten macht, dann schmeckt es halt im Holzofen besonders gut.
Und dann noch mit deinem Steinpilzsalz.
Ja, genau.
Wir reden natürlich über das Selbstversorgen. Martina Fischer kann das Leben auf der Alm, macht viele Sachen selber. Zum Beispiel hast du dir als Kasen selber beibringen müssen oder hast du einen Almerinnen-Schnellkurs gemacht? Wie mache ich einen gescheiten Kas und aus welcher Milch? Aus der Ziegenmilch oder aus der Kuhmilch?
Also den Käse generell habe ich jetzt aus der Kuhmilch gemacht, weil ich oben auf der Alm nur zwei Bäckerl gehabt habe, zwei Gasbäckerl und die geben keine Milch.
Peter und Paul. Hab mir's gemerkt. Ich habe ja richtig bei der Lektüre deines Buches auf der Alm geklebt.
Damals in die 80er Jahre, wo die Butterberge da waren, habe bei Mama schon selber immer ein bisschen Kass gemacht und ausprobiert, damit man die Milch nicht wegschütten muss. Und da habe ich es ein bisschen so über die Schüttung geschaut und ein bisschen gesehen. Und später habe ich einfach selber ausprobiert. Dann mal viel Bücher gelesen über das Kassen und dann mal immer wieder experimentiert. Und dann bin ich nach Hermannsdorf zum Stadler Hubert und habe gesagt, du, darf ich mal bei dir beim Kassen zuschauen? Und habe mir der wieder ein paar Tipps gegeben. Und so lernt man eigentlich auch von den anderen Almerinnen und kriegt halt Learning by Doing, sage ich immer dann, wie beim Kuchenbauer.
Und wie viele Käsesorten hast du?
Also meistens mache ich so einen Schnittkäse, wo verschiedene Sachen mit drin sind. Dann, ob es jetzt ein Kümmel oder Boxhornklee oder Kräuter sind, dann so Wachkäse. Und was ich jetzt ganz gern mache, ist Camembert, weil der einfach so gut gerade, ja, weil der so gut wird.
Das machst und einen Käse machst, deine Wildkräuter sammelst, dein Salz machst selber, deine Hühner hast. Wie lang ist denn so ein Tag von der Almerin, von der Senderin? Du fängst ja in aller Früh an. Und wann machst denn das alles? Ja. Käsekuchen noch backen?
Also die Leute sagen immer, wie machst du das alles? Aber ich mache nicht alles an einem Tag. Also ich mache ja, wie zum Beispiel die Pestos oder das Kräutersalz, das mache ich ja im Herbst und im Frühjahr. Und auf der Alm konzentriere ich mich dann auf die Almwirtschaft, was da zum Tor ist und da hat Kasen. Und nehme dann aber einen Käse mit runter ins Tal und habe gemerkt, dass man Camembert oder einen Topfen sehr gut einfrieren kann. Und dann mache ich das ja im Herbst dann nicht. Also es verteilt sich ja über das ganze Jahr.
Also du lebst nach den Jahreszeiten.
Ja, absolut.
Auch was das Obst und Gemüse betrifft.
Und wir ernähren uns also. Wir haben jetzt auch bis jetzt noch Äpfel gehabt selber und haben fast kein Obst gekauft. Ab und zu mal Orangen im Winter, wo man mal mag. Und haben viel Beeren eingefroren, die dann herkommen fürs Müsli oder fürs Smoothie oder für Kuchen. Und dann freue ich mich natürlich jetzt, wenn die frischen Erdbeeren wieder kommen. Und das ist schön, das habe ich von der Kindheit her so gelernt, dass man halt jahreszeitenmäßig isst. Und dann ist auch wenn man was kauft, dann ist ja auch vom Preis her, kann man gute Qualität kaufen und kann man nur relativ vernünftigen Preis zahlen. Also wenn ich im Winter sage, jetzt brauche ich meine Erdbeeren und im Hochsommer.
Die schmecken wie Radieschen.
Ja, genau. Und wenn man da ein bisschen saisonal einkauft, dann kann man sich eine gute Ware und eine hochwertige Ware leisten.
Nachdem er als Selbstversorger sehr hochwertig ernährt. Du achtest ja auch drauf bei deinen Kräutern, was wofür ist. Seit du auf der Alm bist, warst, außer furchtbaren Kreuzfee, das hast du aber vorher schon gehabt, bist du eigentlich pumperl gesund geblieben in der Zeit?
Ja, zwei Rippen habe ich mal gebrochen, einen Zeh habe ich mal gebrochen, also das kann dann schon mal passieren. Aber ansonsten, so, dass man so Infekte kriegt man eigentlich. Das passiert gar nicht auf der Alm.
Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wann dein Tag anfängt in der Früh. Vor 5 wahrscheinlich.
Ja, ich bin eine, die gern bald aufsteht. So 4:30, spätestens 5. Und dann die Eihort, mein Katz versorge. Und dann gehe in den Stall rüber. Und ich habe dann die Kälbe im Stall. Dann müssen die noch gefordert werden. Und dann wasche ich meine Kälbe jeden Tag. Weil ich mag einfach gern saubere Kälbe haben.
Die schauen aber auch so nett aus mit ihren Lockerl.
Ja, mag ich ganz gerne. Und dann gehe ich raus und hole meine Milch hier und melche die dann. Und bis dann der Stall ist fertig ist, dauert es schon bald 7:30. Und dann gehe ich rüber und tue entweder zentrifugieren und Butter machen oder Kasen. Und dann ist es schon bald 10, dann frühstücke ich kurz. Und dann gehe ich raus und zähle meine Viecher und erledige Arbeiten, die draußen sind, ob es jetzt ein Schwenden ist, dass man da ein bisschen die Almflächen ein bisschen sauber macht von den Unkräuter. Und meine Hühner, meine Sauen, die müssen nicht nur dreimal am Tag was. Und da kommen wir einen Tag, ja, der geht dann schon wieder um. Bis 4:30, 5, dann geht man schon wieder in den Stall. Und dann kommt man halt 8 wieder rüber und dann irgendwann wird es dann Feierabend.
Also die Alm gibt dir den Rhythmus vor.
Ja,
die gibt den Rhythmus vor. Nicht du umgekehrt.
Ja, aber ich bin jetzt nicht so streng getaktet wie unten. Mhm. Ich muss jetzt nicht Punkt 8 irgendwo sein. Und wenn es mir eine halbe Stunde später ist, ist auch kein Problem. Und die kann man trotzdem einen Tag ein bisschen einteilen. Die Alm gibt dann, also dieses Freiheitsgefühl, das, was man auf der Alm hat. Ich merke das dann einfach, da hat man nicht das ganze, diese kollektiven Energien, wo unten im Tal sind, wo man von den anderen so viel aufnimmt. Das habe ich auf der Alm nicht auch. Sondern da lebe ich freier und kann ein bisschen mehr zu mir kommen.
Ich habe vor kurzem jetzt zum Ratsch einen Schlafforscher gesagt, der gesagt hat, man soll seiner inneren Uhr immer vertrauen, die sei ganz wichtig. Kannst du dann schon nach der inneren Uhr leben? Wachst du von selber auf oder läutern da weg und du denkst, um Gottes Willen, ist schon wieder soweit?
Da brauche ich schon einen Wecker. Also das Außer wenn ich jetzt, oft schlafe ich dann im Sommer draußen, dass ich meine Matratzen einfach raus tue oder draußen schlafe, dann wache ich pünktlich auf. Also das merke ich schon. Aber wenn ich drinnen in der Almhütte schlafe, dann brauche ich schon einen Wecker.
Und dann kommt die Frage, die dir bei Lesungen immer gestellt wird, haben Sie denn keine Angst?
Also ich persönlich habe keine Angst auf der Alm. Das ist, glaube ich, auch von Almerin zu Almerin verschieden. Das merke ich auch. Also andere Almerin, die sagen auch, wow, sie müssen immer auf noch zusparen. Ich spare jetzt nie mehr Alm dazu. Aber vielleicht muss ich jetzt nach dem Ratsch machen.
Also die Tür ist jetzt zugesperrt, ab sofort.
Die Tür ist zugesperrt.
Doppelt und dreifach.
Ich muss eher vor den Jäger ein bisschen Angst haben. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht Angst, dass da jemand draufkommt. Weil ich denke, wer da jetzt die 2 Stunden abmüht, der ist eigentlich geheilt.
Der ist so K.O., dass er froh ist, wenn er bei dir einkehren kann. Ja, genau. Hast du denn auch oft Gäste zu versorgen, wie auf manchen Almen, wo ein bisschen Wirtschaft auch dabei ist? Also nicht die Almwirtschaft, sondern die Gaststätte?
Eine richtige Gaststätte habe ich nicht. Auf der Rambetalm war ein bisschen mehr Betrieb, da habe ich eigentlich schon bewirtet, aber nur so viel ich jetzt eigentlich Mengen habe. Und auf der Grottenthaler Alm kommen nicht so viele Leute vorbei, weil die einfach wenig frequentiert ist. Sie ist sehr hoch, man muss weit aufgehen. Und das ist für die Frühleute einfach zu beschwerlich. Sogar die Radlfahrer, das ist so ziemlich hardcore.
Also wer es zu dir raufgeschafft hat, der muss was geleistet haben.
Und
was
der kriegt das ein halbes
was
Bier dann.
Wollte ich gerade sagen, ja. Was kriegt man serviert? Ein halbes Bier in der Brotzeit.
Ja, ein halbes Bier in der Brotzeit, genau das, was ich habe. Wenn ich da bin und wenn ich nicht da bin, dann gibt es halt nichts.
Ab und zu kommen ein paar Jager vorbei, hat Martina Fischer gerade gesagt. Aber du hast ja deinen eigenen Jager. Und das hat eigentlich auch mit deinem Almerinnen-Dasein zu tun gehabt, dass dein Mann Jäger geworden ist.
Ja, er hat einfach gemerkt, dass für mich die Alm, dass ich da so brenne dafür, dass es meine Leidenschaft ist. Und dann sind wir mal unterwegs gewesen. Und dann hat er immer so gesagt, oh, der Jäger, die Jagdprüfung, die darf ich gerne machen. Aber ja, wann soll ich das machen und für wen? Und ich hatte eh keine Zeit. Und dann bin ich da irgendwie ein bisschen drauf eingegangen und habe gesagt, warum machst du doch einfach? Und dann habe ich gesagt, ich zahle dir die Jagdausbildung. Und dann war es wirklich durch Zufall, weil ich wieder auf der Alm zurück war, da haben wir Nachbarin besucht. Und dann war ich auf der Almzug hier ganz selten die Tageszeitung. Und da habe ich sie mal gekriegt und dann schlage ich die auf und dann steht dort noch freie Plätze für die Jagdausbildung in Rosenheim. Und dann habe ich gesagt, Franz, da meldest du jetzt an. Das war in 3 Tagen und dann hat er da angerufen und dann hat er die Jagdausbildung gemacht. Und ist jetzt absolut glücklich, zufriedener Jäger.
So wie du eine glückliche Almerin bist. Also habt ihr euch beide in den Schubs geben, mach doch das, was du gern machen möchtest und bleib doch du.
Ja, und der hat einfach jetzt eine Leidenschaft für sich entdeckt, wo er gar nicht wusste, dass er die hat. Und jetzt kann er auch mich besser verstehen. Und das ist auch das, was ich immer wieder auf der Alm angeredet werde. Also oft auch von Männern, die dann zu mir kommen und sagen, also, dass dein Mod es erlaubt. Also ich darf meine Frau nicht auf die Alm gehen lassen. Und dann sage ich immer, ja, wie ist deine Frau deine Leibeigene? Also ich denke halt, man ist verheiratet und man geht da einen gewissen Lebensabschnitt miteinander durchs Leben, aber deswegen gehört er mir nicht und ich kann ja meinem Mo jetzt nicht Vorschriften machen. Also das ist so, dieses dem anderen auch was gönnen und sich freuen für das, dass er sein eigenes Leben lebt, auch mit in der Partnerschaft, das ist doch das größte Glück. Und dann hat es auch Bestand.
Und ein großes Geschenk, das man dem anderen macht. So habt ihr beide Geschenke gemacht und seid in eurem Selbstversorgermodus geblieben, weil dein Mann schlachten würde jetzt nicht, aber auch auf die Jagd geht und ihr habt dadurch auch viel Wild, wo dein Salz noch besser dazu schmeckt. Ja. Und das ist auch oft ein Problem, mit dem du konfrontiert wirst, kommt in deinem Buch raus, dass alle Leute sagen, ma, jetzt habt ihr die schönen Schweinderl und jetzt habt ihr die schönen Kühe und Ziegen habt ihr auch. Das darf man doch nicht schlachten, das darf man doch nicht essen. Aber das ist ja der Kreislauf, wenn man in der Landwirtschaft lebt. Und jetzt kommt noch die Jagd dazu bei euch. Wie reagierst du drauf? Wie argumentierst du?
Also ich kann die Leute gut verstehen, weil man da ja sehr emotional zu diesem Thema ist. Und wenn die meine Gassen sehen, wo ich dann eigentlich wie so Hund bei mir sind, und dann sage ich, da werden die geschlachtet, kann ich ja verstehen, dass man sagt, boah, wie kannst du das bloß? Aber ich merke einfach, dass die Leute großen Unterschied machen zwischen Nutztiere und Haustiere. Und alles, was ich jetzt auf dem Teller habe, was ich mir so im Supermarkt oder wo ich mir schnell irgendwo hole, das Fleisch, das ist für die Leute ein Nutztier und da haben sie keine emotionale Bindung und sagen ja gut, das kann ich essen. Und alles, was ich eine Bindung habe, ist ja wie
ein Haustier. Was man streicheln kann?
Ja, ist ein Haustier. Und ich finde, warum muss man da einen Unterschied machen? Warum ist das Fleisch, was ich jetzt auf dem Teller habe, was aus der Massentierhaltung ist, weniger wert wie die Gassen, was ich auf der Alm habe? Also sollte die Leute eigentlich mal ein bisschen Gedanken machen. Also ich kann mit einem besseren Gefühl so meine Gassen das Fleisch essen, wie als wenn ich wüsste, dass ich auf dem Teller ein Stück Fleisch habe, wo von einem Tier kommt, wo wahrscheinlich zum Schluss noch Angststrei gehabt hat, wo unter Stress geschlachtet worden ist und wo auch nicht artgerecht gehalten worden ist. Und ich kann es verstehen, aber ich möchte die Leute da einfach ein bisschen wieder das Bewusstsein schaffen, dass das ja eigentlich der Kreislauf ist. Und ich kann, und bloß, dass ich jetzt sage, gut, ich schlachte und lasse eine Altersschwäche sterben, da hat das Viech auch nichts davon. Und zu mir hat einmal ein Pfarrer gesagt, der hat auch Sauna gehalten, und der hat gesagt, so, die Sauna haben jetzt von mir 4,5 Monate lang gesund und gut leben können. Und jetzt kann ich von denen Sauna leben.
Also ist der Kreislauf auf dem Land.
Der Kreislauf auf dem Land, genau. Und das ist eigentlich die Schiene. Und mein Mo sagt, ja, als Jäger wird er natürlich auch immer wieder konfrontiert mit dem, oh, die arme Rehe, wie kannst du die beschissen? Aber es ist ja auch Hegen und Pflegen im Wald. Und es soll ja auch der Waldbestand und das Wild soll ja im gesunder Ausgleich sein. Und der sagt auch, es gibt ja nichts weniger Stress, als wenn er Rehe schießt. Das kriegt überhaupt nichts mit von dem. Also das Projektil, das geht ja beim Wild erst nahe und dann kommt erst der Schall. Also das kriegt nicht einmal einen Schock oder es hört nicht einmal irgendwas. Und dann habe ich eigentlich das Beste vom Besten, was ich dann zu mir nehmen kann. Und wenn ich dann noch die Wertschätzung dem Viech gegenüber gebe und mache, dann kann ich es auch mit gutem Gewissen essen. Oder mir auch.
Du schreibst auch sehr liebevoll in deinem Buch, wie du zum Beispiel deine Ziegen begleitest bis zu dem Punkt, wo dann ihr Leben vorbei sein wird.
Ja.
Natürlich berührt es einen schon.
Ja, unheimlich.
So ist es
also
nicht.
Bei den Ziegen war es das Schwierigste. Also das war wirklich, ich wollte es ja selber gar nicht schlachten. Eigentlich hätte ich es ja wieder zurückgeben und es hat sich aber dann irgendwie so ergeben. Und weil ich habe die von der Elke, von der Nachbarin gekriegt. Die Gassen und hätte ich halt einfach als ohne im Gassen genommen und dann wieder zurückgegeben. Aber es hat sich dann so ergeben, dass ich es dann doch gehalten habe. Und mir war im Nachhinein bin ich aber froh, dass ich das einfach auch durchlebt habe. Und ich habe mir halt diese ganzen 3 Monate schon mit auseinandergesetzt, dass die halt dann mal geschlachtet werden. Und das ist ja wichtig, dieser Prozess. Und ich habe die dann zum Schluss einfach auch, sie haben von mir noch ein bisschen Bier gekriegt, zum Beruhigen. Und haben wir dann unseren Mieter, der ist Großwildjäger, und der hat mir die auch geschossen, dass die auch keinen Stress gehabt haben und die eine Gass von der anderen nichts mitgekriegt hat. Und ich habe die mich vorher verabschiedet, habe die gesegnet und habe mich bedankt bei einer und habe gemerkt, dass mir wirklich gut dabei gegangen ist, ich war mit dabei, ich wollte auch zuschauen und dass der Schmerz gar nicht so groß war, wie ich mir es vorher gedacht habe. Und dass ich damit das ganz gut verarbeiten habe können, weil ich das einfach vorher schon mitgemacht habe.
Weil das auch der Kreislauf ist. Und
ja.
Du weißt ja auch, dein Leben, dein Sommer auf der Alm ist ja auch vorübergehend. Es ist ja nicht, dass du immer dort lebst, Sommer wie Winter, sondern im Sommer gehst du rauf mit den Viechern, die dir anvertraut werden.
Ja.
Werden die dann nachgeliefert oder geht's ja gemeinsam rauf und habt ihr dann einen Almabtrieb?
Ja,
ein schönes Foto von einem Kreuz in deinem Buch, das für einen Almabtrieb gedacht ist.
Ja, wir gehen mit den Viechern rauf. Außer die kleine Kaiwi und die Millikir, die werden aufgefahren, aber das Jungvieh und werden auftrieben. Und beim Almabtrieb, wenn alles gut gegangen ist und jetzt keine Unfälle waren auf der Alm, dann darf ich aufkranzen und dann werden so Aufstecker gemacht aus Almrausch und Latschenkiefern und mit so Seidenpapierblumen. Und dann treibt man die Viecher als Dank, dass alles gut gegangen ist, dann wieder ins Tal runter.
Alle Viecher?
Ja,
oder nur die Kühe?
Die Sauen haben wir ja umgeschlachtet und die Gassen, weil ich wollte jetzt nicht, dass die einen Stress haben und wir haben so ein richtig traditionelles Schlachtfest gemacht wie früher. Dann, also die umgeschlachtet und dann halt dann auch als Dank dann nur ein Festl und die Nachbars und Bauern und seiner Leute eingeladen.
Und wie ist es dann, wenn du wieder im Tal bist, wenn der Sommer vorbei ist? Kannst du es dann für dich abschließen und sagen, das war jetzt mein Sommer auf der Alm, ich freue mich auf den nächsten, oder ist das ein sehr großer Einschnitt?
Also die erste
Bei Rauf hast du ja die Vorfreude.
Genau, also man bereitet sich aufs Aufgehen als Almerin gedanklich ja viel vor. Aber aufs Abgehen habe ich mich nach dem ersten Almsommer überhaupt nicht vorbereitet. Und habe gedacht, ja Gott, das Leben unten kenne ich ja. Aber man geht, so wie man aufgeht, man geht nicht mehr genauso runter. Und ich habe gemerkt, dass ich mich ganz schwer tue, wieder herunten klar zum kommen. Also mit den vielen Menschenmassen, mit dem Luxus, mit dieser Überflut an Lebensmitteln, an da bin ich eigentlich nicht klargekommen. Und das hat mich alles überflutet dann. Und jetzt habe ich einfach gelernt, aber auch jetzt mit den Jahren, dass beide Welten bestehen dürfen. Dass die Alm wichtig ist und dass auf der Runden auch das Leben gut ist und dass es auch schön ist, wenn man ein bisschen Luxus hat und auch den Austausch mit den Leuten, was ich auch brauche und was ich liebe.
Drum ist auch dein Titel so schön, Auf der Alm und im Tal.
Ja.
Untertitel Glücklich leben als Selbstversorger. Nach wie vor gefällt mir das Cover von deinem Buch so gut, wo du, Martina, mit dem Hut auf dem Kopf lachend, offensichtlich glücklich mit deinen Ziegen, mit deinen Gassen über die Alm läufst. Und wenn man so durchblättern, dann sieht man eben dein Alm, dein Almbutter, bei den Rezepten dein Kraftbrot, dein Giersch, dich im Dirndl auf dem Schlachtfest, deine Kühe, eine heißt sogar Williams, das ist eine ganz haarige, lustige Kuh, ein schönes Viech. Oder wie du da am Fluss sitzt, deine Schwammerl, deine Kuchen, dein Likör und was mich immer so begeistert, meine große Erinnerung an schöne Kindheitstage, Blumenwiesen. Da geht einem richtig das Herz auf und mir ist es wirklich so gegangen, obwohl ich ja fast nie in den Bergen bin, mir ist das Herz aufgegangen. Ich habe so eine Sehnsucht danach gehabt, auf der Alm zu kommen und es zu riechen, zu schmecken, zu sehen, zu hören, eben wenig zu hören, die Natur zu hören. War das der Grund, dass du bereits schon das zweite Buch über deine Almzeit geschrieben hast, weil du das weitergeben möchtest oder weil du eben diese schönen Bilder, diese schönen Erinnerungen mit jemandem teilen möchtest?
Am Anfang entwickelt sich das von allein, so dass ein Buch rauskommt. Aber jetzt merke ich es einfach, dass ich ja viele Lesungen oder Vorträge mache über das Buch und viel Beutelherzog, dass ich die Leute so mitnehmen kann auf der Alm, dass ich denen so ein Stück von dem, was ich da geschenkt kriege auf der Alm, mitgeben kann. Und wenn die Leute dann so beseelt aus einem Vortrag gehen oder wenn die das Buch lesen und sagen, Martina, das tut mir einfach so gut, dann ist das für mich einfach das, was ich zurückgeben kann, was ich da kriege. Und das beseelt mich unheimlich. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen mit meiner Mission, die Leute das ein bisschen teilhaben zu lassen
und
an meinem Leben.
Und du lebst ja dein altes Leben dann im Tal auch. Du bist immer noch Krankenschwester und erzählst dann auch deinen Patienten von deinem Leben auf der Alm. Man merkst auch, wie viel Freude du den Leuten damit machen kannst.
Ja, die warten dann schon immer im Herbst, wenn ich wieder komme, dann, was für neue Almgeschichten es gibt. Und das lieben die. Sie können sich ja oft dann selber zurückerinnern und sagen, ja stimmt, wir haben das auch mit dem Butter gemacht und wir haben auch so schwer gearbeitet. Das ist vielleicht auch die Wertschätzung, die ich alten Leuten gegenüber, was die früher geleistet haben, dass man das nicht vergisst, dass nicht wir meinen, ja nur wir, weil wir mit der Technik so gut auskommen und am Computer alles, wir sind einfach, das ist jetzt mehr wert, sondern dass man auch sieht, dass das, was die früher geleistet haben, und das werde ja im Buch auch mit beschrieben, dass das unheimlich Bestand hat. Und
dass das auch so Traditionen sind, die hochgehalten werden, wie du eben bei der alten Anni gelernt hast, wie man mit der Hand melkt, dass das ganz wichtig ist, weil das jahrelang so, auch das Leben, jahrhundertelang ist so gearbeitet worden in der Landwirtschaft. Mhm. Auf der Alm ist es immer noch so. Auf der Alm und im Tal heißt das Buch von Martina Fischer. Heute im Kailash Verlag erschienen mit dem schönen Untertitel Glücklich leben als Selbstversorger. Bist du glücklicher geworden, seit du das achte Mal auf die Alm gegangen bist? Ist dein Leben schöner? So wie du strahlst, glaube ich schon.
Ja, ist auf jeden Fall schöner. Also ich bin viel beseelter. Früher war ich immer so auf der Suche, habe mir oft diese Sinnfrage gestellt, was ist eigentlich der Sinn im Leben? Und jetzt weiß ich aber, dass wenn man so ein Gefühl kriegt, dass man so das Gefühl hat, man ist beseelt einfach. Es geht einem einfach gut. Und auch wenn es jetzt Sachen sind, die Herausforderungen darstellen. Das heißt ja nicht, dass nichts passieren darf. Auch Unglücke passieren auf der Alm und trotzdem kann ich beseelt sein, weil ich weiß, ich bin dem gewappnet. Aber es ist nicht so, dass ich nur sage, ich bin zufrieden, sondern ich bin wirklich beseelt. Und das ist aber seit der Alm, ja.
Was für ein glücklicher Mensch musst du sein, Martina Fischer. Was ist dich, wenn wir schon bei BR Heimat auf einem Rad sind? Was ist für dich Heimat?
Was ist für mich Heimat? Das ist die Wurzeln, wo ich raus bin und einfach in der Natur leben, mit der Natur und auch die Menschen, mit denen man sich einfach unterhalten kann, die dieselbe Sprache sprechen.
was wir hier bei Heimat, Bärheimat wirklich machen. Das war ein schöner Ratsch. Ich bin froh, dass du da gewesen bist. Und ich wünsche dir eine schöne Almzeit ab demnächst, ab 8. Juni, dass du gut wieder zurückkommst und dass auch dieser Sommer dich beseelen möge. Dankeschön für deinen Besuch.
Danke, Hermine. Hat mir Spaß gemacht. Ja, danke.